Und Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Schuld abgenommen hast, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, für uns den Tod überwunden hast. Wir ehren dich, dass du der bist, der Leben in Fülle gibt, Jesus. Wir ehren dich, dass wir dich kennen dürfen und deine Kinder heißen dürfen. Und wir ehren dich dafür, dass du uns die Gabe deines Geistes gegeben hast, dass neues Leben in unsere Herzen hineingekommen ist und für das, was du heute Morgen hier tust und tun wirst. Danke, Jesus. Amen. Ich bin so dankbar, ich bin heute Morgen aufgewacht, wir haben eine schöne Aussicht. Beim Frühstückstisch bin ich da gesessen, habe rausgeschaut auf die Wiese und da lagen da lauter Leute vom Turnfest. Haben viele Open Air übernachtet und als ich so gefrühstückt habe, waren da ein paar Menschen, da habe ich gesehen, ihnen ging es nicht so gut. Die sind da rumgetorkelt, einige haben erbrochen, da beim Einbauen übers Land oder hinter das Auto. Und da hat es mich erinnert an meine eigene Vergangenheit, wo ich mit 14 Jahren eigentlich auch stark angefangen habe zu trinken und eigentlich nach Fülle gesucht habe. Ich war Wochenende für Wochenende war ich voll und je voller ich war, desto leerer wurde ich und habe nach dieser Fülle gesucht in meinem Leben. Und dann mit 20 Jahren bin ich diesem Jesus begegnet. Diesem Jesus, der Leben in Fülle gibt. Diesem Jesus, der gekommen ist, um dir und mir Gnade zu geben. Diesem Jesus, der gekommen ist, um dich nach Hause zu bringen. Und ich bin so dankbar. Ich sage, ich bin nicht besser als andere. Ich bin nicht besser als damals, aber ich bin jetzt besser dran. Ich habe Fülle gefunden. Und wenn ich voll werde, dann darf ich das voll werden, heute mit dem Heiligen Geist erleben. Und wenn ich dann wieder nüchtern werde, dann geht es mir besser als vorher und nicht schlechter. Und ich bin Gott so dankbar dafür. Und vielleicht bist du heute Morgen da und fühlst dich jedenfalls leer. Und ich möchte dir zusprechen, dass dieser Jesus, der dich füllen kann. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns Gnade um Gnade gibst und danke, dass du heute jedem den Becher voll einfüllst. Ein gutes Maß gibst, dass wir voll werden dürfen von deinem Geist, der Leben gibt, der uns gesunden lässt, der uns nach Hause führt zu diesem Vater. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Ich möchte heute Morgen über das Thema sprechen, dass Jesus unser Hohepriester ist. So ein altes Bild, dieser Hohepriester. Wir haben oft als Schweizer und als Europäer auch kaum Zugang zu diesem Thema, weil wir kennen die Hohepriester nicht mehr so. Katholische Menschen haben noch mehr Verständnis, weil sie den Papst auch als Mittler sehen, der mittelt zwischen ihnen und Gott. Und wir kennen dieses Bild nicht mehr so, oder? Und die Juden hatten diesen Hohepriester auch als Mittler, der für sie vor Gott ging, so als Lobbyist. Und ich, als ich die Lehre abgeschlossen habe auf der Raiffeisen hier, bin ich nach Bern gegangen, habe auf der Kantonalbank gearbeitet. Da haben wir gearbeitet und ich hatte ein paar tolle Ideen und habe gesehen, das funktioniert nicht gut, das könnte man ändern. Habe diese Ideen eingereicht. Nichts passiert, es war recht frustrierend. Ich dachte, Mann, das könnte die ganze Unternehmung verändern und nichts passiert. So. Genau. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, du hast eine tolle Idee und du wirst nicht gehört. Und vielleicht geht es dir auch im Glauben so, dass du denkst, ah, Gott, das und das musst du tun und hilf und mach und du fühlst dich nicht gehört. Und wir dürfen wissen, wir haben einen Lobbyisten, der nicht nur im Bundeshaus durch die Flure treibt und wandelt so, und versucht Einfluss zu nehmen auf Bundesräte und Nationalräte, sondern wir haben einen Lobbyisten, der direkt beim Vater sitzt. So, lasst uns mal Hebräer 8, Vers 1 lesen. Wenn du die Bibel da hast, darfst du die gerne aufschlagen, sonst habe ich es auch hier mitgebracht. Und da steht hier, das ist ein entscheidender Punkt bei all dem ist der, wir haben einen Hohepriester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Spricht immer wieder davon, da ist ein Hohepriester für uns, der für uns einsteht. Der für uns hinsteht und sagt, Gott, Vater, hör auf sie. Siehst du sie? Siehst du meine Kinder? Siehst du, wie es ihnen geht? Wir haben einen Hohepriester, der zu Rechten des Vaters sitzt. Und von der Tradition her war der rechte Platz vom Thron, vom König, war für den Thronfolger reserviert. Und da ist Jesus, der, welcher aus Liebe zu uns sein Leben gab. der, welcher dir parteiisch zugeneigt ist. Nicht ein unparteiischer Vermittler, ein neutraler Diplomat, sondern ein total parteiischer Mensch, der aus Liebe zu dir so voreingenommen ist, der ist sogar für dich gestorben, der ist da zu Rechten des Vaters. Römer 8, 34 sagt, er ist nicht nur dort und sitzt dort, sondern er tritt für uns ein. Er macht das dort an der rechten Seite des Vaters. Der ist nicht arbeitslos und dreht jetzt Däumchen und wartet darauf, dass wir uns endlich benehmen und uns anstrengen und auch zu ihm kommen dann später, sondern er macht dort was, er tritt für uns ein. Und Johannes 16 sagt Jesus sogar, wisst ihr was, eigentlich ist es gar nicht nötig, dass ich für euch bete, weil der Vater selbst hat euch lieb. Also wir wissen, dass der König und sein Thronfolger beide parteiisch und voreingenommen sind aus Liebe zu dir und mir. Was ist das für eine tolle Botschaft zu wissen? Ich habe direkten Zugang zu diesem Gott. Ich muss da nicht Bewerbungsschreiben machen oder Vorschläge einreichen und hoffen, dass ich gehört werde, sondern direkt der Vater selber ist so voreingenommen und der Sohn sowieso. Meine Güte, wie ist das toll. Wie ist das schön, das zu wissen. Die gehen über aus Liebe zu dir. Dieser Jesus hat sein Leben gegeben aus Liebe zu dir. Und er ist dort zu Rechten des Vaters. Und jetzt möchte ich mit euch etwas machen, und zwar könnt ihr 2. Mose 28 aufschlagen. Im Alten Testament, ich liebe das Alte Testament, weil es uns immer wieder als viele Dinge dient. Einerseits hilft es uns, die Geschichte zu verstehen, die Identität vom Gottesvolk und den Heilsplan Gottes zu verstehen. Dazu brauchen wir das Alte Testament. Das reicht nicht, wenn wir nur das Neue lesen. Wenn wir nur die Jesusgeschichten lesen, das reicht nicht. Wir müssen vorher verstehen, warum war das nötig. Es zeigt auf, und das ist der zweite Punkt, das ist die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes und zeigt uns auf, wie wir wie die Erlösung notwendig ist. Denn ohne ihn geht's nicht. Das haben sie Jahrtausende versucht ohne ihn. Haben versucht mit Opfern, haben versucht mit Traditionen, mit Religionen, mit Gesetzen, mit Vorgaben. Es geht nicht ohne diesen Jesus. Und wenn du nur direkt ins Neue Testament gehst, merkst du oft nicht, wie fest du Jesus eigentlich brauchst. Das ist dann Jesus einfach tolles Beigemüse oft. Aber das Alte Testament hilft uns zu verstehen, wie notwendig dieses Kommen von Jesus war für uns, heute auch. Weil ohne ihn geht es einfach nicht. Die haben das schon vor uns versucht. Das kannst du gleich aufgeben, oder? Es ist nötig, dass er kam. Und der dritte Punkt, was das Alte Testament auch immer wieder macht, es ist ein prophetischer Schattwurf auf Christus hin. Vielleicht hast du manchmal Mühe, wenn du diese alttestamentlichen Geschichten liest oder die Geschlechtsregister oder die Gesetze und alles und denkst, was soll das, was will das, ich komme da nicht raus. Und vielleicht beginnst du mal das Alte Testament mit diesem Fokus zu lesen, dass es immer einen Schatten wirft auf Christus hin. Im Johannesevangelium sagt Johannes, sagt, wir haben nicht alle Geschichten von Jesus aufgeschrieben, denn die Bücher könnte der Menge nicht fassen. All die Geschichten könnten wir nicht in Bücher fassen. Also sie haben sich reduziert, damit die Bibel vielleicht auch tragbar bleibt, oder? So. Und dann fragst du dich, warum steht dann das alles im Alten Testament? Weil es uns hilft zu sehen, wer dieser Jesus ist und wie dieser Jesus kommen wird. Es beginnt bei der Schöpfung, die einen Hinweis gibt, dass da Jesus schon dabei war. Es geht weiter mit Noah, dieses Bild mit der Rettung durch die Arche, durch das Wasser, die Taufe hindurch. Es geht weiter mit Mose, der ein Typus ist, auf Christus hin. Das ganze Alte Testament ist durchdrängt von Hinweisen auf Jesus. Hesekiel, Jeremia, Jesaja, alle Propheten haben Offenbarungen gekriegt, die immer zeigen, wer dieser Christus ist und was da kommen wird. Es hilft uns zu verstehen, wer er ist. Das tut dieses Alte Testament. Und auch wenn im 2. Mose Gesetze geregelt sind, Opfergesetze, ist es immer ein Schattwurf, wenn wir vom Opferlamm sprechen. Ein Schattwurf auf Jesus hin. Und auch bei der Priesterkleidung, 2. Mose 28, die ist so detailliert geregelt, dass wir denken, wieso muss das heute für uns in der Bibel stehen? Weil wir dadurch verstehen können, was Jesus eigentlich für uns tut. Lasst uns das mal anschauen. Ich habe leider kein Foto gefunden von einer Priesterkleidung, weiß nicht warum. Und mein Salär reicht leider auch nicht aus, das nachmachen zu lassen mit dieser goldenen Platte und den Edelsteinen. Daher habe ich eine Zeichnung gefunden auf dem Internet. Wir müssen uns damit begnügen. Genau. Das ist beschrieben, 2. Mose, wie diese Priesterkleidung ausgestattet war, und möchte heute 2 Punkte mit euch tiefer anschauen. Vers 9. Hat Gott Mose aufgetragen. Mache 2 Onyxsteine, sind 2 schwarze Mineralsteine. Nimm die und schneide darauf die Namen der Söhne Israels ein, auf jeden 6 Namen nach der Ordnung ihres Alters. Und du sollst die Namen der Söhne Israels in diese Steine schneiden, wie ein Siegel. Und sie sollen mit Gold eingefasst werden. Die haben was getragen, oder? Und du sollst sie auf die Schulterteile des Schurzes heften, dass es Steine seien zum gnädigen Gedenken an die Israeliten, so dass Aaron ihre Namen auf seinen beiden Schultern trage vor dem Herrn, damit der Herr ihr gedenke. Das ist ein Teil der Kleidung. Goldene Platten mit diesen Steinen drauf und da sind Namen der Kinder Israels drauf. Vers 15. Ein nächster Teil heißt es, und mach eine Brusttasche für die Lose zum Rechtsentscheid mit Urim und Thummim drin, wo sie Gott befragt haben. So wie den Priesterschurz, kunstreich gewirkt aus Gold, blauem, rotem Purpur, Karmesin, gezürntem feinem Leinen. Viereckig soll sie sein, doppelt gelegt. Eine Spanne soll ihre Länge sein und eine Spanne ihre Breite. Danke für die Zusatzinformation. He? Für die, die es nachmachen wollen, ich würde es gerne mal sehen. Genau. Und du sollst sie besetzen mit 4 Reihen von Steinen. Die erste Reihe sei ein Sarder, ein Topas und ein Smaragd. Die andere ein Rubin, ein Saphir und ein Diamant. Die dritte ein Linkurer, ein Achat und ein Amethyst. Die vierte ein Türkis, ein Onyx und ein Jaspis. In Gold sollen sie gefasst sein, wenn man sie anbringt. 12 sollen es sein, wie auf einem Siegel nach dem Namen der Söhne Israels, dass auf jedem ein Name stehe nach den 12 Stämmen. Dann Vers 29 steht dann, der Sinn dieser Sache ist, so soll Aaron die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum geht, zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Und immer wieder, wenn ich mich mit diesem Priesterdienst beschäftige, ist es ein Bild, das mich so sehr berührt. Da wird der Priesterdienst, und Jesus wird ja als der hohe Priester beschrieben, also der ganze Priesterdienst vom Alten Testament war nur ein Beispiel für den, der kommen sollte. Und das heißt, Jesus ist der, der der wahre hohe Priester ist. Er hat nicht mehr geopfert mit einem fremden Blut, mit einem Lamm, sondern sich selbst geopfert. Er ist wirklich in den Riss gestanden. Er hat wirklich den Priesterdienst versehen. Und wir dürfen wissen, dieses Bild sagt uns etwas, was Jesus tut, wenn er zu Rechten des Vaters steht. Er trägt in goldenen Platten eingefasst deine Namen, die Namen der Kinder Israels. Und wer sind die Kinder Israels? Waren das nur die 12 damals? Ja, waren dann 12 Stämme. Das sagt uns die Bibel. Die sind die Kinder Israels, die glauben. Denn aus Glauben werden wir gerecht und aus Glauben gehören wir zur Familie Gottes. Also wer glaubt, ist ein Kind Israels. Und wenn du glaubst, ist dein Name auf dieser Platte drauf. Und wenn Jesus vor diesem Vater steht, trägt er dich zum Vater. Er trägt dich auf deinen Schultern zum Vater. Ein Bild dafür, dass er Verantwortung übernimmt und dich trägt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du da und du bist müde, hast keine Kraft. Vielleicht bist du da, fühlst dich unfähig, fühlst dich als moralischer Versager oder Versagerin, bist krank, angeschlagen, schwach, hoffnungslos, deprimiert, verzweifelt. Und du darfst wissen, er trägt dich. Er trägt dich nicht wegen dem, was du leistest, wegen dem, wie du ihn beeindruckst, wegen der letzten Woche, wo du treu warst und Bibel gelesen hast und gebetet hast. Er legt dich auch nicht ab, wenn du das nicht tust, sondern er trägt dich. Egal wie es deinem Herzen und deinem Glauben und deiner Seele und deinem Geist geht. Egal wo du stehst in deinem Leben. Er ist dieser hohe Priester, der dich auf seine Schulter nimmt und dich einfach trägt. Und sagt, mein Kind, ich sehe dich. Ich weiß, dass du jetzt keine Kraft hast. Ich weiß, dass du jetzt getragen werden musst. Und vielleicht strotzt du vor Kraft und sagst, ich habe einen guten Lauf, ich habe einen Erfolg, bei mir geht's gut, bei mir geht alles ring und flutscht und dutscht und macht so super Sache. Und vielleicht geht es nur deswegen gut, weil er dich trägt. Und wenn es uns schlecht geht, vergessen wir manchmal, dass er uns trägt. Dann sind wir manchmal in der Versuchung zu denken, mir geht es schlecht, hat er mich jetzt vergessen? Ich bin krank, Gott, wo bist du? Ich habe versagt, wieso lässt du mich im Stich? Ich bin schwach, wieso bist du nicht da? Und wir sehen nicht, dass er uns eigentlich trägt. Dass wenn er uns nicht tragen würde, es uns vielleicht noch viel schlechter gehen würde. Und wenn es uns gut geht, denken wir haben aus eigener Kraft etwas gemacht.
Wir haben Disziplin gezeigt, wir waren treu, wir haben trainiert, wir haben uns Mühe gegeben oder was auch immer. Und wir vergessen manchmal, dass dieser Erfolg vielleicht nur deswegen da ist, weil er uns trägt. Und ich empfinde es als Trostwort für heute Morgen, dass ich euch zusprechen soll und darf, und das nehme ich für mich selber. Egal wo du bist, egal wie es dir geht, darfst du wissen, dieser Jesus, der Kraft hat, dieser Jesus, der den Tod überwunden hat, der sich von nichts zurückhalten ließ, der nicht überwunden wurde, sondern der alles überwunden hat, dieser Jesus trägt dich auf seinen Schultern. Und vielleicht bist du auch schon mal mit Kindern wandern gegangen, an einem schönen Öschinensee, wo es ein bisschen steil war und die Kinder wurden müde. Und du trägst sie auf den Schultern hoch. Und wenn sie am Schluss dann vor dem Öschinensee stehen und vielleicht noch Bötli fahren dürfen oder ein Glas essen oder so, denken sie, wow, ich habe es geschafft. Ich bin hier am Öschinensee, mega schön. Vielleicht vergessen die Kinder, dass sie nur da sind, weil du sie getragen hast. Das kann sein. Aber sie dürfen das Gute genießen, weil du sie getragen hast. Und so geht es uns mit Gott immer wieder neu. Er trägt uns. Und er trägt uns zum Vater, damit der Vater gnädig an uns denkt. Weißt du, wenn du Kinder hast, weißt du den Unterschied, ob dich ein fremdes Kind für etwas bittet oder dein eigenes. Meine Söhne haben echt die Fähigkeit, den Hundeblick aufzusetzen.
Daddy.
So, und wenn sie dann kommen und diesen Hundeblick aufsetzen, das ist echt schwer, Nein zu sagen. Echt schwer. Und da steht, dass dieser Jesus zum Vater geht und sagt, aber Väterchen, ich habe deine Bitte für dich. Schau mal. So. Der Sohn selbst bittet für uns. Das ist so eine tolle Zusage. So egal, ob du gerade durch Täler des Todesschattens gehst oder dich in Dunkelheiten, Herausforderungen, Schwachheit, Überforderung befindest oder eben mit Rückenwind im Leben unterwegs bist, die Kraft Gottes in und an dir wirkt, darfst du wissen, er trägt dich. Danke, Jesus, er trägt mich. Tolle Zusage. Und das zweite Bild mit dieser Brustplatte. Was trägst du auf dem Herzen? Das, was du liebst, oder? Und hier war jeder einzelne Stein war beschriftet mit einem Namen. Und Jesus trägt dich auf seiner Brust, weil er dich liebt, durch und durch. Sagst, so sehr habe ich dich geliebt. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. So sehr liebt dieser Jesus und trägt dich auf seiner Brust. Denkst, ja, ich kenne das, ich bin seit 50 Jahren gläubig, mach vorwärts, komm zum Punkt. Sage ich, nein, das ist der Punkt, den wir immer wieder umarmen müssen, egal ob du Jesus schon kennst oder noch nicht, egal ob du seit 50 Jahren gläubig bist oder gerade erst zum Glauben gekommen bist oder noch nicht. Das ist der Punkt, wo wir immer wieder innehalten sollten und sagen, danke Jesus, dass ich wissen darf, dass ich ein geliebtes Kind von dir bin, dass du mich auf deiner Brust trägst. Nicht um irgendeinen Dienst zu versehen, sondern weil du mich liebst, weil deine Liebe zu mir so unendlich ist. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du da und merkst, das berührt mein Herz gar nicht mehr. Dann lade ich dich ein, geh auf deine Knie und sage, Jesus, komm neu, ergreif neu in mein Herz, dass es darauf reagieren kann, dass du mich liebst, dass es mich nicht kalt lässt, diese Botschaft. Er trägt dich zum Vater. Und was meine Söhne lieben, das liebe ich irgendwie auch. Ich hatte nie eine besondere Beziehung zu Dinos, so diese komischen Tiere da. Und meine Söhne haben eine unglaubliche Faszination für diese Dinger. Jetzt ein bisschen weniger, jetzt sind andere Themen aktuell, aber da war eine Zeit lang war Dinosaurier Thema Nummer 1 bei den Jungs. Und weil sie so fasziniert von dem waren, hat es mich auch gepackt. Ich habe Namen gelernt von diesen Dingen da. Ich habe ihre Funktionen oder Fähigkeiten gelernt. Ich habe mit ihnen gespielt. So. Weil meine Söhne etwas liebten, habe ich Dinge geliebt, die ich eigentlich komisch finde. Und eigentlich froh bin, dass die Dinger ausgestorben sind, wenn ich ehrlich bin. So. Was meine Söhne lieben, liebe auch ich. Wenn meine Söhne Freunde haben, werden es auch meine Freunde. Dann mag ich die auch. Und wenn Jesus dich liebt, schon nur deswegen liebt dich der Vater. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Jesus geht zum Vater mit dieser Brustplatte. Das ist der auffälligste Teil der Priesterkleidung. Was siehst du, wenn du darauf blickst? Das Erste, was du siehst, ist diese Brustplatte mit diesen leuchtenden Steinen, die dir da entgegenblinken. Das Erste, was der Vater sieht, wenn der Sohn vor ihn tritt, bist du, ist dein Name, sind seine Kinder. Das ist das Auffälligste, was Jesus zum Vater trägt, immer wieder neu. Sagt, Papa, sieh mal, wenn ich auf meine Brust trage. Bist du dir eigentlich bewusst, wie viel Zuneigung da im Himmel dir entgegenspringt? Ich habe oft in seelsorglichen Gesprächen mit Menschen, höre ich immer wieder Dinge, wo sich Menschen anklagen und sagen, es reicht nicht, ich mache Dinge falsch, ich bin das, ich habe dieses, ich habe jenes, ich habe das. Und wir haben das Gefühl, das sind diese Stimmen, die da im Himmel herumschwirren. Anklage, Bitterkeit, Versagen. Und wir vergessen, dass das, was da im Himmel über uns gesprochen wird, ist nicht negativer Klatsch und Tratsch, sondern Zuneigung, Wertschätzung und Liebe. Das ist das, was Jesus über dich spricht. Und ich glaube, das ist die größte Lüge des Feindes über uns Gotteskindern, uns einzureden, dass die Liebe Gottes irgendwie eingeschränkt oder limitiert ist aufgrund unseres Verhaltens und unseres Tuns. Denn Gott ist Liebe. Also denke dran, wenn der Vater den Sohn sieht, dann sieht er dich. Und der Vater sieht den Sohn ständig. Darum sieht er dich auch ständig. Hat er dich ständig vor seinen Augen, wie du ihm entgegenblinkst. Und wenn er dich sieht, was sieht der Vater, wenn er dich anschaut? Den Sohn. Das entlastet mich so ungemein. Zu wissen, wenn der Vater mich sieht, sieht er nicht primär meine großen Flecken, mein Versagen, meine Fehler, sondern er sieht den Sohn in mir. Er sieht im Sohn dich und in dir den Sohn. Und da ist eine Freiheit drin, ein reines Gewissen, ein neues Leben. Das ist gut zu wissen. Bevor ich zum Abschluss komme, möchte ich hier noch... Entschuldigung, ich hätte da immer wieder weiterschalten sollen. Ne? Danke, habt ihr das gemacht? Ich hätte extra eine Schaltung gehabt. Jetzt gibt es noch einen spannenden Punkt, den ich dir noch zusprechen möchte. Wir lesen oft davon, dass Jesus im Himmel sitzt zu Rechten des Vaters. Und Apostelgeschichte 7 ist beschrieben, wie Stephanus gesteinigt wurde und hingerichtet wurde. Und kurz vor seiner Hinrichtung hat Stephanus eine Vision. Und dann ruft er, ich sehe den Himmel offen stehen. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Und das möchte ich dir heute auch noch zusprechen. Es gibt Momente, wo der Sohn Gottes nicht einfach zu Rechten des Vaters sitzt, sondern wo er aufsteht. Er hat Stephanus hier nicht bewahrt vor dem Tod. Vieles verstehen wir nicht. Aber Jesus ist aufgestanden und hat offenbar Stephanus in die Augen geschaut und ihm damit gezeigt, mein Sohn, ich sehe dich. Gezeigt, ich bin mit dir. Und Stephanus hat gewusst, Jesus sieht mich in diesem Elend. Er handelt nicht, also muss es so sein und kommt es so und das ist okay. Aber er hat mich gesehen. Das Zweite ist, Jesus steht auf und gibt dir Würde und Wertschätzung und sagt, ich ziehe meinen Hut vor dir von dem Weg, den du gehst. Chapeau, wie du das machst, Stephanus. Hut ab, wie ihr damit umgeht, mit diesen Krisen und Situationen, wie ihr euer Leben meistert. Hut ab davor. Und Jesus steht auf und zieht den Hut und sagt, ich habe Respekt und Achtung davor, was du tust mit deinem Leben. Aber er drückt damit auch aus, ich habe dich gesehen. Du bist da nicht allein. Ich bin mit dir. Das dürfen wir so mitnehmen. Er sieht uns. Und jetzt der Umkehrschluss von diesem ganzen priesterlichen Dienst von Jesus, wo wir eigentlich wissen, Jesus ist jetzt beim Vater und was ist jetzt mit uns hier? Wir dürfen wissen, wir werden getragen von ihm, er liebt uns. Aber jetzt kommt in 1. Petrus 2,9 kommt der Umkehrschluss, wo es heißt, ihr selber seid dieses königliche Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Offenbarung 1, 5 bis 6 sagt, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also der Umkehrschluss ist, wir dürfen mal Danke sagen für das, was Jesus für uns tut als Hohepriester, aber gleichzeitig sind wir berufen in diese Stellung auch von Priestern. Und wir selber haben Brustplatten und wir haben eine Schulterplatten und eine Brustplatte. Gott selber gibt uns Menschen aufs Herz, der uns anvertraut und sagt, ich möchte, dass du dir ein Stückchen trägst. Durch dein Leben, durch deine Ermutigung, durch deinen Beistand, durch deine Freundschaft, dass du mit Menschen durchs Leben gehst. Er gibt uns Menschen aufs Herz, die wir hineinlieben dürfen zu Jesus, damit sie Fülle Gottes entdecken können. Das Schöne ist und das Beruhigende zu wissen, diese Brustplatte hat einen Rahmen. Ich muss nicht die ganze Welt tragen. Da ist beschränkter Platz, je nachdem, wie groß dein Platz auf der Brust ist. Da ist beschränkter Platz. Aber ein paar haben immer Platz. Überall und bei jedem. Und wir dürfen Menschen so tragen. Und ich habe zwei Fragen zum Abschluss an dich. Die erste Frage ist eigentlich, ist dein Name schon auf dieser Brustplatte von Jesus eingetragen? Ich habe es gesagt, da drauf stehen die Namen der Kinder. Damit ist die Frage, bist du ein Kind Gottes? Kennst du diesen Jesus schon? Hat er dich schon gerufen? Hat er dir schon neues Leben geschenkt? Er macht ein unglaubliches Angebot und sagt, ich möchte dir Leben in Fülle geben. Wenn du beginnst, das zu nehmen, was ich dir gebe, wenn du beginnst zu glauben, entsteht etwas Neues in dir. Und das heißt, unser Name wird eingetragen im Himmel. Im Buch des Lebens, aber auch auf der Brustplatte von Jesus, sagt, das sind jetzt meine Kinder. Und vielleicht merkst du, dass du Interesse hast an diesem Thema, dann wäre dieses Live-Seminar, wo Lukas davon gesprochen hat, sicher eine tolle Möglichkeit. Und vielleicht hast du auch Freunde, mit denen du unterwegs bist und mit ihnen über das sprechen kannst. Mach doch diesen Schritt und sag, ich möchte, dass mein Name dort eingeschrieben wird. Und die zweite Frage ist eigentlich, wen trägst du auf deiner Schulter und auf deiner Brust? Wen hat Gott dir anvertraut? Das sind Menschen. Wunderbare Menschen in unserem Umfeld, die Gott dir und mir auf die Brust und auf die Schulter legt. Nicht per Zufall, sondern weil er einen Plan hat mit dir und mit diesen Menschen, wo du ihnen zum Segen werden darfst. Ich möchte gern, dass wir uns, bevor wir dann ein Lied singen, dass wir uns eins machen und miteinander beten. Vielleicht weißt du genau, wer da auf deiner Brust steht, welche Namen da geschrieben sind. Dann bete für diese Menschen. Bete, dass sie die Liebe Gottes immer wieder neu erfahren dürfen. Bete, dass die Kraft Gottes in ihr Leben hineinbricht. Und vielleicht weißt du nicht, wer da auf deiner Brust steht. Dann frag doch mal Jesus, wen hast du eigentlich in mein Leben gestellt oder zu wem hast du mich in ihr Leben hineingeführt, dass ich diese Menschen auf meiner Schulter und auf meiner Brust tragen darf? Wo habe ich einen speziellen Auftrag, ein Segen zu sein? Menschen zu lieben, in diese Kraft und Liebe und Gnade Gottes näher zu bringen. Werden wir mal ein paar Minuten still und sprechen mit Jesus. Jesus, wir danken dir für diesen Trost und diese Hoffnung, dass du uns trägst, dass du uns liebst, dass wir das wissen dürfen. Danke, dass du heute Morgen einfach jenen Menschen besonders Kraft und Hoffnung schenkst, die sich schwach fühlen, dass du offenbarst, wo du uns trägst, was du tust für uns. Danke, Jesus. Danke, dass wir als deine Kinder einen großen Platz auf deinem Herzen und in deinem Reich haben dürfen. Und ich danke dir, dass auch wir Menschen tragen dürfen, die wir vor dich bringen. Und ich bete für eine neue Kühnheit, Jesus. Dass wir mutig sind, weil nur deswegen leben wir, um dich zu bezeugen in dieser Welt. Da ist kein anderer Sinn. Da geht es nicht um Spaß zu haben, die Welt auszukosten, sondern Menschen von dieser unglaublichen, gewaltigen Liebe des Vaters zu erzählen. Andere Menschen zu dieser Quelle zu führen, wo auch sie Fülle im Leben finden dürfen. Ich bete für eine neue Kühnheit mit Freunden, mit Verwandten, mit Familie. Dass wir Menschen davon erzählen, was wir mit dir erleben. Ich bete um Gnade, dass wir nicht religiös sind und irgendwie uns merkwürdig oberfromm benehmen, sondern dass wir in aller Echtheit und Natürlichkeit, wie die ersten Jünger, einfach davon erzählen können, was wir gesehen und erlebt haben, was du an uns getan hast. Ich bete für eine neue Hoffnung, dort, wo man Menschen schon eingeladen hat oder schon etwas geteilt hat und sie wollten das nicht hören oder waren abweisend. Ich danke dir, dass du immer die neue Hoffnung auch schenkst, weil es hier nicht um uns geht, es geht nicht darum, eine Kirche zu füllen, Listen abzuhaken, Statistiken zu verbessern. Es geht darum, dass Menschen Leben finden dürfen. Schenk uns deinen gesunden Fokus, Jesus. Ich bete auch für eine Freisetzung des Prophetischen in unserem Leben, dass wir im Alltag, nicht einfach im Gottesdienst, sondern im Alltag, wo wir mit Menschen unterwegs sind, deine Stimme so klar hören, dass wir sie von dir her ermutigen dürfen. Ich bete, dass deine Kraft in uns und an uns und durch uns wirkt. Dass wir diesen Priesterdienst vollmächtig und kraftvoll auch ausüben dürfen. Danke, Jesus. Wir ehren dich. Amen.